SWR 2 Forum.
Dick, krank, Selbstschuld, der Kampf gegen das Übergewicht. Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Mal 2 Kilo rauf, dann wieder runter, das kennen viele. Sie nutzen die heute beginnende Fastenzeit, um durch Verzicht auf Alkohol oder Süßes ein bisschen abzunehmen. Das gelingt manchen auch, was aber, wenn das Gewicht steigt und steigt. Die Hälfte der Deutschen ist übergewichtig, davon ein Viertel krankhaft fettleibig. Oft quälen sich dicke Menschen regelrecht durch Diäten und nehmen doch nicht ab. Hilfe finden sie schwer, Hausärzte wiegeln ab, denn wer dick ist, gilt oft als willensschwach und als faul. Dabei ist Adipositas in anderen Ländern als Krankheit anerkannt. Warum nehmen Menschen im Übermaß zu? Wie kann man sein Essverhalten dauerhaft ändern? Wann ist eine Operation sinnvoll? Und warum hält sich die Stigmatisierung von dicken Menschen so hartnäckig in einer Gesellschaft der Übergewichtigen? Darüber sprechen wir heute im SWR 2 Forum. Und dazu begrüße ich Nicole Jäger. Sie ist Autorin und Comedian und wiegt rund 150 Kilo. Frau Jäger, haben Sie Mut gebraucht, um sich mit Ihrem Gewicht auf die Bühne zu stellen?
Hallo erstmal. Ich glaube, man braucht immer Mut, um auf eine Bühne zu gehen. Tatsächlich spielt das Gewicht eine Rolle, immer, weil das bringe ich immer mit. Aber dieses Lampenfieber, das man hat, das hat man immer, auch wenn man weniger wiegt als ich.
Sie haben Ihr Leben lang Diäten gemacht, das ging als Kind schon los, und haben mit Mitte 20 über 300 Kilo gewogen. Der Titel Ihrer Show im Jahr 2018 hieß nicht direkt perfekt. War das denn Ihr Selbstbild damals oder ist es das heute?
Das ist es auch heute. Also vor allen Dingen heute, weil ich festgestellt habe, dass es im Leben dann doch noch um ein bisschen mehr geht als nur um die Zahl auf der Waage oder die Körpergröße oder das Körpergewicht oder die Kleidergröße und. Das, ich finde, das ist durchaus ein Motto, das, glaube ich, auf so ziemlich jeden passt.
Die Zuschauer, kommen die wegen Ihnen als Comedian, ich nehme an, das ist das, was Sie anstreben, kommen die aber auch wegen der Themen, weil Sie beschäftigen sich mit Körper, mit Gewicht, mit Schönheit, mit dem Frausein?
Ich hoffe mal, dass sie unter anderem auch wegen der Themen kommen, natürlich. Also Comedy ist ja eine Art der Kommunikation, die einfach mit Tabus brechen darf und über Themen sprechen darf, die normalerweise gerne unter den Tisch geschoben werden oder unter den Teppich gekehrt. Und ich glaube, man muss darüber reden. Wir müssen über Körper sprechen, wir müssen über Unterschiedlichkeit und auch über Probleme dabei sprechen. Und das kann man sehr humorvoll tun. Insofern hoffe ich, dass Menschen genau deswegen kommen, ja klar.
Die Gesundheitspsychologin Professor Jutta Mater von der Universität Mannheim erforscht unser Essverhalten und sie erforscht auch die Vorurteile über übergewichtige Menschen. Frau Mater, was assoziieren wir denn mit Leibesfülle einerseits und was assoziieren wir mit Schlankheit?
Genau das, was Sie am Anfang gesagt haben. Also die Assoziation ist tatsächlich selber schuld. An Gewicht sind wir selber schuld, also diese individuelle Verantwortung. Ganz oft kommt dazu Willensstärke oder mangelnde Willensstärke, weil ich mein Gewicht nicht verändere. Und damit einhergehend natürlich auch, dass ich zum Beispiel selber eine Verantwortung trage dafür, dass ich Gewicht abnehme oder es gar nicht so weit kommt.
Also die Leibesfülle ist ganz klar schlecht belegt, negativ belegt, aber die Schlankheit?
Na, sehr oft positiv, weil daran sind sie dann ja auch selber schuld, sozusagen. Das heißt, sie haben die Willensstärke, den Erfolgswillen, die Kontrolle auch in einer Umwelt, die sie sozusagen verlocken will, in jeder Minute eigentlich mehr zu essen, als sie brauchen oder anders zu essen. Und sie können das.
Es ist paradox, wie ich finde. Einerseits zelebriert die Gesellschaft diesen Schlankheitswahn und andererseits fördert sie aber Bedingungen, die uns zunehmen lassen. Ich denke da an überzuckerte Lebensmittel, kalorienreiches Fastfood und ich denke an das viele Sitzen in Schulen und in den Büros. Woher kommt diese Doppelmoral?
Ja, spannende Frage. Also es hat, glaube ich, unterschiedliche Interessen. Das eine ist, wenn ich in der Industrie arbeiten würde und mein Ziel wäre, möglichst viel zu verkaufen, dann würde ich all meine Kraft da reinsetzen, Kekse zu produzieren, die so einen tollen Knack haben und so einen perfekten Schmelz, dass sie jeder essen will. Das ist ja völlig normal. Und wir haben die Möglichkeiten durch die Industrialisierung, dass wir eigentlich in einem Schlaraffenland leben. Das ist die eine Seite. Das ist total attraktiv. Wir Menschen mögen es auch. Wir wünschen es uns seit Jahrhunderten, dass wir ohne Anstrengungen alles essen, was wir können, dass jeden Tag Weihnachten ist, so ein bisschen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch gut aussehen. Wir wollen was, was schwer zu haben ist in so einer Umwelt, nämlich Schlankheit. Wenn alle hungern müssen, sind alle schlank. Das ist dann gar nicht begehrt. Dann möchte ich lieber ein bisschen mehr Leibesfülle. Also da kommen einfach unterschiedliche Sichtweisen zusammen.
Die Folgen der Doppelmoral sieht Professor Goran Marjanovic Tag für Tag in der Adipositas-Ambulanz des Freiburger Universitätsklinikums. Die leitet er, Herr Marjanovic. Worunter leiden übergewichtige und adipöse Menschen hauptsächlich, die bei Ihnen Hilfe suchen? Ist es das Gewicht oder ist es der gesellschaftliche Makel?
Es ist natürlich eine Doppelmoral, wie ich auch schon gehört hatte. Und da nur ganz kurz darauf eingehen. Es wird akzeptiert, dass die Patienten einen Bluthochdruck haben. Es wird akzeptiert, dass die Patienten oder dass die Menschen einen Typ-2-Diabetes haben. Es wird auch akzeptiert, dass die Gelenke kaputt gehen, dass der Rücken wehtut. Für all das darf der Mensch zum Hausarzt gehen, für all das darf er behandelt werden und Medikamente bekommen. Und er kriegt entsprechend den Zuspruch der Angehörigen und des sozialen Umfelds. Aber die Adipositas selber ist erstaunlicherweise nicht akzeptiert. Und die Adipositas, die tatsächlich auch als Krankheit, und da möchte ich ganz kurz noch dazu was sagen, 2003 wurde sie jetzt schon
von der Weltgesundheitsorganisation.
So ist aber auch hier bei uns, gibt es ein Grundsatzurteil letztendlich, die als Krankheit anerkannt ist. Dennoch ist es immer noch eine Einzelfallentscheidung letztendlich, wer behandelt werden kann oder wer nicht.
Also wir merken schon, der Umgang mit Übergewicht und mit Übergewichtigen hat irgendetwas Paradoxes. Wir haben eine übergewichtige Gesellschaft, die Hälfte der Deutschen ist übergewichtig. Aber nochmal, Herr Majanovic, die Frage, die Menschen, die Sie sehen, die in Ihre Ambulanz kommen, worunter leiden die hauptsächlich? Ist es das Gewicht oder ist es tatsächlich dieser gesellschaftliche Makel, auch die Vorurteile, denen Sie in Ihrem Leben begegnen?
Sie müssen davon ausgehen, dass die Patienten, die ich in der Sprechstunde bei mir sehe, schon sehr viel hinter sich haben. Die haben dann, wenn man jetzt nach dem BMI geht, haben die ein BMI um die 50 rum, im Durchschnitt.
Body Mass Index.
Und der normale Body Mass Index liegt irgendwo, sage ich mal, bei 22 plus minus. Das ist ja das Doppelte von dem, was man normalerweise hat. Und die leiden schon sehr stark auch in diesen Nebenerkrankungen, die ich gerade eben genannt hatte. Aber, und es ist schon auch so, sicher die Hälfte meiner Patienten leiden irgendwo auch an depressiver Grundstimmung und sind zum Teil auch medikamentös behandelt. Und das hat viel damit zu tun, dass sie eben keine Ausbildungsstelle bekommen, wenn sie jung sind, dass sie keinen Arbeitsplatz bekommen, wenn sie entsprechend ein bisschen weiter fortgeschritten sind oder auch immer wieder halt krank machen müssen, weil sie Rückenbeschwerden haben, weil sie eine Reha müssen. All das Ganze grenzt sie aus, sodass natürlich da ein großes Problem mitunter ist, unabhängig der, sag ich mal, medizinisch fassbaren Erkrankungen.
Also unser Mitgefühl mit übergewichtigen, adipösen Menschen hält sich in Grenzen. Ein Bäuchlein zu haben oder ein bisschen stämmiger zu sein, das toleriert die Gesellschaft noch. Aber auch dieses Faulsein, undiszipliniert sein, willensschwach sein. Frau Martha, woher kommt das? Sie erforschen die Stigmatisierung der Übergewichtigen. Warum werten wir adipöse, übergewichtige Menschen so stark ab?
Also erstmal wollte ich es noch klarstellen, weil bei Männern akzeptieren wir das Bäuchlein, bei Frauen nicht. Also wir finden, dass die Stigmatisierung von Frauen deutlich stärker ist als von Männern. Das zeigen auch alle Studien.
Obwohl die Frauen nicht so übergewichtig sind wie die Männer. Es sind deutlich mehr Männer, die übergewichtig und adipös sind als Frauen.
Bei der Adipositas sind sie ähnlich. Beim Übergewicht gibt es mehr Männer, wobei es kann auch daran liegen, dass Männer einfach einen anderen Körperbau haben. Dass die also schneller über diese Schwelle von einem Body Mass Index von 25 drüber kommen. Ne, aber beim Adipositas sehen wir eigentlich ähnlich.
Ich meine, es ist bei uns hier so, das ist auch auffällig, 80% der Patienten, die ich habe, sind weiblich. Das heißt, die kommen früher. Möglicherweise sind die mehr unter Druck über die Jahre hinweg. Die Männer, wenn sie kommen, dann kommen sie, wenn sie wirklich krank sind, so richtig mit allen Nebenerkrankungen. Das heißt, bei denen geht es nicht mehr so richtig. Die Frauen, glaube ich, sind mehr unter Druck.
Die sind viel mehr unter Druck. Man kann sich nämlich angucken, es gibt eine ganz interessante Grafik von Europa, wo man Adipositas und den sozioökonomischen Status anguckt. Und was man sehen kann, ist, dass es bei Frauen ganz klar ist. Also je niedriger ihr sozioökonomischer Status, desto höher ihr Body Mass Index. Ne? Also, oder je höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie Adipositas haben. Bei Männern finden sie diesen Zusammenhang so nicht. Ich finde, das sagt ihnen schon eigentlich sehr viel. Und bei Frauen ist auch heute noch in der Gesellschaft so, dass Schönheit einfach ganz, ganz wichtig ist. Hören Sie mal zu, wie mit jungen Mädchen gesprochen wird. Ich weiß das, weil ich zwei Töchter habe. Denen wird immer gesagt, dass sie hübsch sind und schön. Wo ich dann denke, hey, die sind auch klug und lustig und können noch ganz viele andere Sachen. Überlegen Sie mal, wann Sie das letzte Mal gehört haben, dass ein Junge schön ist. Der ist dann witzig und stark und clever. Also da sind wir noch ganz stark an ganz starken Geschlechterstereotypen dran. Und das erklärt auch diese Unterschiede zum Teil.
Frau Jäger, welche Form von Diskriminierung haben Sie erfahren?
Mal die Frage, welche Form man nicht erfährt, ne, als übergewichtige Frau. Ja, nein, lassen uns offen drüber reden. Ich bin eine große, dicke, blonde Frau und bin da genau dieser Meinung. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ein übergewichtiger Mann bin oder eine übergewichtige Frau bin. Weil das Erscheinungsbild einer Frau hat ein bestimmtes Muster zu folgen. Also Frauen sind zurückhaltend, niedlich, schön, schlank, auf jeden Fall schlank. So. Und auch eine bestimmte Körpergröße muss man haben und so weiter und so fort. Und was das angeht, passe ich in viele Raster nicht rein. Und sobald man das nicht tut, erfährt man natürlich viel, viel Diskriminierung, Zurückweisung und vor allen Dingen Meinungen. Oh mein Gott, Menschen haben so viele Meinungen und so wenig Ahnung, das ist unglaublich. Mhm. Vor allen Dingen auch immer sehr, sehr viel Fehlglaube. Also ich glaube, dass ein Hauptproblem von Übergewicht und Adipositas ist, dass die wenigsten Menschen wirklich Ahnung haben, wovon sie sprechen. Mhm. Es geht immer darum, dass man sagt so, der Dicke muss einfach aufhören zu essen und ein bisschen mehr Sport machen, dann nimmt er schon ab. Und ich denke so, ja, du Vogel, wenn das so wäre, ne? dann wäre keiner übergewichtig.
Ist das das, was Sie gehört haben? Was haben Leute zu Ihnen gesagt?
Wie krass möchten Sie es haben?
So ehrlich, wie es geht.
Wir können anfangen bei ganz normalen Beleidigungen, die Figur betreffen, so von dieses standardmäßige, irgendwie fette Sau oder sonst was. Wir können auch hingehen zu irgendwie jemandem wie dich müsste man vierteilen und irgendwie vergraben. Also ich stehe in der Öffentlichkeit und bin übergewichtig. Ja? Also das heißt, von Anfeindungen bis Morddrohungen haben sie alles. Aufgrund von Körperlichkeit, das ist ja der Hammer. Ne? Also ich meine, wir sprechen ja nicht davon, dass ich irgendwo kleinen Kindern den Hals umdrehe, sondern ich bin irgendwie übergewichtige Comedian und dann auch noch Frau, ach du Scheiße. Das reizt Menschen, das ist ja das Spannende, dass ein übergewichtiger Mensch an sich, es scheint ja schon bei einigen Menschen Aggressionen auszulösen und halt Abneigung irgendwie auszulösen. Und dann kommen wir immer mit der Gesundheitspeitsche und hauen da drauf und sagen hinterher so, ja, ich will ja nur, dass es dem Dicken besser geht. So, und dann mache ich dir möglichst viel Druck, dann nimmt er schon ab. Und ich denke so, ja, so sieht man ja, guckt euch mal um, funktioniert einwandfrei. Ja.
Also alle Studien zeigen, dass Stigmatisierung zum Gegenteil führt. Ne? Ja. Also dass es überhaupt nicht hilft. Und ich glaube, einen Punkt, den Sie ansprechen, Frau Jäger, ist ganz klar, Aufklärung. Also ich unterrichte mittlerweile ein ganzes Seminar nur zu Adipositas und das Spannendste daran finde ich, wie die Studierenden reinkommen, nämlich mit genau was sie sagen. Die Leute sollen einfach weniger essen und mehr Sport machen und am Ende eigentlich, glaube ich, eins der wichtigsten Seminare ist, die ich gebe, weil sie mit einem ganz anderen Blick rausgehen und denken, Mensch, ich habe die Umwelt überhaupt nicht beachtet, die sich am massivsten verändert hat, ich habe Gene nie bedacht und ich habe auch nicht bedacht, dass wir in einem Körper leben, der Abnehmen nicht vorgesehen hat. Nicht, wenn er nicht muss.
Aber was steckt denn dahinter, dass wir diese gesellschaftliche Gruppe, die gar nicht so klein ist, also übereinstimmend ausgewählt haben, Häme drüber zu ergießen oder auch sogar Witze zu machen? Das wird toleriert. Da gibt es andere gesellschaftliche Gruppen, da muss man vorsichtiger sein. Ich frage mich schon, woher kommt diese Abwehr?
Ich hätte noch mal kurz was gesagt, und zwar, was ich auch wirklich gut fand an dieser Aussage von Frau Matter vorhin. Ich glaube, diese Ausbildung, diese Fortbildung ist extrem wichtig. Auch ich mache hier mittlerweile Vorlesungen über Adipositas. Das habe ich in meinem Studium vor, weiß ich nicht, mittlerweile über 15, 16 Jahren nicht gehört. Mhm. Das gab es damals nicht. Und jetzt ist dieses Thema aufgekommen. Und nur so, glaube ich, schaffen wir es auch, über die Generationen hinweg Ausbildung zu machen. Warum kommt Adipositas? Es ist eben nicht nur Selbstschuld. Da ist halt tatsächlich viel Genetik dabei. Es gibt so schöne Untersuchungen, gerade von einem Kollegen hier aus dem MPI in Freiburg, der gezeigt hat, an normalen Hausfliegen, die hat er quasi gemästet vor der Paarung und hat dann gesehen, wenn das Männchen mästet, über nur 2 Tage vorher mit Zuckerwasser gibt quasi, dann sind alle Nachkommen übergewichtig. Das heißt, derjenige, der auf die Welt kommt, kommt schon mit dieser Bedingung dahin rauf. Das heißt, er kann möglicherweise wenig dagegen tun. Diese Ausbildung brauchen sie aber, um letztendlich auch das wirklich tiefgreifende Gesellschaft reinzubekommen.
Also Bildung ist der allererste Schritt und das Unwissen, was ich selbst bei meinen Studierenden habe, ne, ist einfach riesig. Und es ist auch bei uns im Ausbildungsplan noch nicht vorgesehen. Wir lernen über Störungen des Essverhaltens, also Anorexie oder Bulimie, die viel, viel seltener sind als Adipositas. Und darum habe ich es eingeführt in verschiedene Sachen, weil ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Menschen arbeiten, die Adipositas haben, ist so viel größer als mit allen anderen Störungen des Essverhaltens. Und das ist danach auch allen klar.
Es gab doch Zeiten, in denen die Gesellschaft anders auf füllige Menschen reagiert hat, zumindest mal auf füllige Politiker. Da hat man Gewicht mit Macht assoziiert. Ich denke an Adenauer, Brandt, Wehner, Kohl. Die waren deutlich übergewichtig und auch also in noch früheren Zeiten, wenn man zurückgeht in die Geschichte, Shakespeare ließ den mageren Cäsar in seiner Tragödie Cäsar ausrufen, lasst wohlbeleibte Männer um mich sein. Ist da nicht doch etwas passiert, dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ablehnend auf füllige Menschen reagieren?
Ich würde Ihnen ein bisschen widersprechen. Es gibt, ich mache aber auch eine historische Einführung. Und auch vor 2000 Jahren gab es eigentlich sehr viele Vorurteile gegen dicke Menschen. Es gab nicht viele Menschen, die sozusagen nach heutiger Definition fettleibig waren, aber die wurden auch damals schon als amoralisch, faul, abnorm klassifiziert. Und man hat überlegt, wie können Diäten aussehen? Also es gibt jahrhundertealte Diätbücher. Also sozusagen dieses Vorurteil gegen Menschen, die damals anders aussahen, das ist schon sehr tief und es war nicht positiv.
Ich glaube, die Aversion hat unter anderem was damit zu tun, dass es immer um Schuldfragen geht. Also das, was Sie vorhin gefragt haben, warum andere Gruppen nicht so diskriminiert, es geht um Schuldfrage und es geht um die Einzelfrage. Adipositas ist eine Sache, die unglaublich viele Menschen betrifft. Wir haben sehr, sehr viele Übergewichtige. Und trotzdem ist immer der Einzelne, die einzelne Person ist immer gemeint. Man meint mich als Person, als Übergewichtiger, nicht den Kranken, nicht die, die irgendwas nicht auf die Reihe bekommen, sondern mich als Person. Und schiebt da dann immer die Schuldfrage hin. Und wir sprechen auch fast nur negativ in der Öffentlichkeit über Gewicht. Es ist immer so die Epidemie der Übergewichtigen. Das impliziert allerdings auch das, was ansteckend ist. Ja? Ich in meiner Welt, in der ich alles auf die Reihe bekommen möchte. Und dann ist da dieser Dicke, der zwei Dinge zeitgleich tut. Nämlich zum einen mir zu zeigen, es geht auch anders. Und zweitens, warum ist der so nachlässig, wenn ich mir doch so den Hintern aufreißen muss dafür, um so perfekt zu sein? Wir sind einfach ein bisschen verquer, was dieses ganze Thema angeht. Und wie schon gesagt, es mangelt halt echt an Aufklärung.
Total. Und wir finden auch in unseren Studien, dass wir haben mal verglichen, wie wird Adipositas wahrgenommen im Vergleich mit Tabakrauchen, Alkoholkonsum und Alkoholsucht und Depressionen. Und die Idee war sozusagen, Depressionen wird ja oft als Stresskrankheit gesehen und das sehen manche bei Adipositas teilweise auch, weil Stress natürlich auch den Stoffwechsel verändert. Mhm. Und Alkohol- und Tabakabhängigkeit werden natürlich als Suchtkrankheiten gesehen und in Deutsch sagt man ja oft auch Fresssucht. Und wir wollten einfach wissen, wo sieht das denn die Öffentlichkeit? Gibt es da irgendwelche Parallelen? Und was wir gesehen haben, ist, dass Adipositas durchweg wie Tabak- und Alkoholsucht wahrgenommen wurde. Nämlich wirklich, die Menschen sind selber schuld. Das heißt aber auch, dass sie selber für ihre Therapie bezahlen sollen. Und dass auch Präventionsmaßnahmen, da war es der interessanteste Unterschied, dass man bei Adipositas nicht bereit war, einschränkende Maßnahmen wie eine Steuer hinzunehmen, was man bei Tabak und Alkohol sehr wohl wollte. Das ist das einzige Punkt, wo wir noch nicht so weit sind, als Gesellschaft zu überlegen, wie kann man effektiv Prävention betreiben. So.
Sie haben jetzt die Nähe zur Sucht angesprochen, Frau Martha.
In der Wahrnehmung,
Der Öffentlichkeit. Aber auch Frau Jäger hat schon so ein bisschen gesagt, ja, sie würde sagen, sie hat eine Essstörung, sie ist vielleicht esssüchtig gewesen. Was ist es denn nun? Ist es eine Sucht oder ist es eine Störung oder undiszipliniertes Essverhalten?
Ist es undiszipliniertes Essverhalten? Dafür möchte ich Ihnen total widersprechen. Ich kenne kaum Menschen, die so diszipliniert sind, wie es Übergewichtige sind. Und das klingt immer so paradox. Mhm. Aber als übergewichtiger Mensch sind sie von morgens bis abends damit konfrontiert, dass sie übergewichtig sind. Mhm. Es gibt keinen Moment, keine Gesellschaftsgruppe, die sie das nicht wissen lässt. So. Und man versucht sein ganzes Leben lang, und das ist eine Sache, die beginnt morgens und endet, wenn sie schlafen gehen, und beginnt am nächsten Tag von vorne. Mhm. Und dann heißt es immer, man hat als Übergewichtiger nicht genug Disziplin. Ich habe 20 Jahre lang Diäten gemacht. Machen Sie mal eine Diät 6 Wochen lang. Ja. So, dann weiß man schon, was. Ja, das ist einfach das Paradoxe.
Nein, ich glaube Sie dann sofort.
Das ist ja das Paradoxe. So. Also Übergewichtige sind durchaus sehr diszipliniert. Wir kriegen es nur oft nicht auf die Reihe. So, dann ist ja die Frage, warum nicht? Wie ich mich selbst klassifizieren würde, ich würde Ihnen sagen, ich bin halt essgestört. Eindeutig habe ich ein gestörtes Verhältnis zu Essen. Ob das eine Sucht ist oder nicht, aber es ist ein gestörtes Verhältnis. Und das kommt aber nicht nur aus mir heraus. Also ich bin nicht der komische Vogel, der nicht weiß, wie viel Kalorien eine Scheibe Brot hat, sondern es ist natürlich auch eine Frage, wie geht man mit Essen um? Also allein, wenn man sieht, dass die Anzahl der essgestörten Jugendlichen drastisch steigt, so fragt man sich, warum gibt es eigentlich keine Aufklärung zum Thema Nahrungsmittel? Wann lerne ich das eigentlich? So, wann lerne ich kochen? Wann lerne ich Umgang mit Lebensmitteln? Und lerne ich das überhaupt? Die Antwort ist meistens nein. Wie gehe ich mit mir und meinem Essverhalten um? Wie kompensiere ich zum Beispiel schlechte Gefühle bei Menschen mit Übergewicht meistens mit Essen? Naja, es sind so viele Faktoren, so. Und in meinem Fall führt das halt zu einem gestörten Essverhalten, beziehungsweise heute zu einem sehr kontrollierten Essverhalten. Und da sind wir wieder bei der Disziplin. Ne?
Aber da doch eigentlich die Hälfte der Deutschen übergewichtig ist, müssen so viele Essgestörte, und mit dem Begriff habe ich ein Problem, in Deutschland leben jeder zweite Essgestört. Ich glaube, das klingt so ein bisschen mehr nach Krankheit und man muss es psychologisch behandeln. Aber so einfach ist das, glaube ich, nicht. Natürlich, wir haben so ein Überangebot an Essen da und es ist irgendwo überall versteckte Kalorien, da ist wenig Bildung. Häufig komme ich in Gesprächen in der Sprechstunde zu dem Punkt, wo die Patienten tatsächlich dann erklären, dass es für die neu ist, dass halt in einer Fanta oder wo auch immer unendlich viel Zucker drin ist, dass das nicht gut ist. Ich glaube, das andere, was ich auch noch sagen wollte, ist, das Essen ist das eine, aber die Bewegung das andere. Das Essen jagt uns. Wir müssen sprichwörtlich davor wegrennen, um dann quasi die Kalorien, die wir eingenommen haben, auch wieder auszugeben.
Ich finde, man muss verschiedene Punkte trennen. Also 42 Millionen Menschen weltweit machen jedes Jahr Diät und 23 Millionen versuchen, ihr Gewicht zu halten. Das sind unglaubliche Zahlen. Nicht Millionen, 42%. Und 23% versuchen es zu halten, entschuldigen Sie mich. Und das Ding ist, die meisten dieser Versuche sind nicht erfolgreich. Also je nach Schätzungen zwischen 2 und 20% werden als erfolgreich gesehen. Und erfolgreich heißt, dass sie 10% des Körpergewichtes für ein Jahr lang abnehmen. Da sind sie bei den allermeisten weit weg von dem, was sie sich eigentlich wünschen. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer, dieses Gewicht wieder abzunehmen. Und ich finde, man muss es trennen von Prävention. Weil ich finde, gerade bei Kindern, diese ganze Idee, Kinder sollen selber entscheiden, was sie essen und die wissen ja selber, was für sie gut ist, da gehe ich nicht mit. Ne? Also da muss man einfach überlegen, wie kann ich eine gute Schulspeisung zum Beispiel machen? Also wie können sie gut in der Schule essen? Wie können sie gesund essen? Wie können wir dafür so Geld ausgeben, dass sie es auch lecker finden und die Erzieherinnen nicht sagen, oh, das Gemüse sah so eklig aus, das habe ich auch nicht essen können. Also wie können wir davon weggehen? Wie können wir natürlich auch Bewegung fördern? Wir können uns auch darüber unterhalten, wie sehen Schulen aus? Muss es da Getränkeautomaten geben, die Sprite und Fanta und Cola anbieten? Muss es da Süßigkeitenautomaten geben? Wie soll der öffentliche Raum aussehen? Warum haben wir kein Verbot von Werbung von Süßigkeiten für Kinder im Fernsehen? Wir wissen, dass die Kinder, die diese Werbung sehen, die sich auch besser erinnern und mehr davon essen. In anderen europäischen Ländern ist das kein Problem. Da ist das längst weg. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die wir auch trennen sollten. Bei Personen, die schon Adipositas haben, geht es meiner Ansicht nach darum, wie kann man ein möglichst gesundes, zufriedenstellendes Leben leben und das Ziel muss nicht Gewichtsverlust sein. Nicht zwingend.
Ich bin da vollkommen bei Ihnen. Ich finde auch, es mangelt da und das, was vorhin gesagt wurde zu der Essstörung, tatsächlich doch glaube ich, dass ein gestörtes Verhältnis zum Essen ein Problem ist. Und ich meine damit jetzt nicht die Störung im Sinne einer psychologischen Erkrankung oder einer psychischen Erkrankung, sondern tatsächlich, dass wenn Sie ständig bei allem, was Sie essen, damit beschäftigt sind, sich zu fragen, darf ich das? Ist das gesund? Macht mich das dick? Guckt gerade jemand? Ja, es ist ja auch so, als Übergewichtiger in der Öffentlichkeit zu essen, ja, absolut tabuisiertes Thema. Das betrifft ja nicht nur Übergewichtige. Ich kenne keine Frau, wirklich nicht eine oder vielleicht, nein, vielleicht zwei, die wirklich einkaufen geht und sagt, weißt du was, das esse ich jetzt, habe ich so Bock drauf, das nehme ich jetzt. Aber nee, es ist immer so, man dreht es um, wie viel Kalorien hat es. Ich kann Ihnen die Kalorienzahl von jedem Lebensmittel im Schlaf beten. Wecken Sie mich nachts mit einem Schlag an den Nacken und ich sage Ihnen, wie viel Kalorien hat ein Apfel. So, ich finde, das ist ein gestörtes Verhältnis. Essen sollte genussreich sein. Und nicht krankhaft. Und wir gehen mittlerweile tatsächlich mit dem ganzen Thema Gewicht und Ernährung total krankhaft um und niemand ist damit glücklich. Das finde ich durchaus ein sehr gestörtes Verhältnis zum Essen.
Dick, krank, selbst schuld. Der Kampf gegen das Übergewicht ist unser Thema heute im SWR2 Forum. Ich frage mich, ob man jedem, der abnehmen möchte, helfen kann. Wie ist das bei Ihnen in der Praxis, Herr Marjanovic? Weiß man das? Also wenn man nur will, dass es dann geht?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, erstens, jedem kann man nicht in dem Sinne helfen, aktiv. Es ist wiederum eine Aufklärungsgeschichte in der Sprechstunde, die wir auch führen. Die meisten der Patienten, die ich sehe, haben sehr, sehr viel hinter sich, was Diäten angeht, über Jahre und sagen dann, so kann ich nicht mehr weiter. Die Erkrankungen holen mich ein und ich möchte die Situation verändern. Das heißt, man hat sich entschieden, dann irgendwann für diese operative Therapie. Aber es gibt natürlich auch Patienten.
Aber davor ist doch, Entschuldigung, vor der operativen, also vor der OP, vor der Magenverkleinerung steht ja immer die konservative Therapie. Mhm. Und das ist quasi eine ganze Liste von Aufgaben, die man zu bewältigen hat. Also die Ernährung umstellen, sich von Essgewohnheiten verabschieden, viel Bewegung machen, Sport, um den Stoffwechsel anzuregen, die Verbrennung anzuregen, auch eine psychologische Unterstützung. Also das klingt nach einer riesengroßen Herausforderung, die würde mich ja abschrecken, wenn ich sehe, was ich da alles zu erledigen habe.
Ach, das ist, man kann es so oder so sehen. Ich denke, das ist natürlich ein Punkt, den wir immer mit den Patienten auch durchgehen müssen, auch durchgehen. Klar steht vor jeder operativen Therapie die konservative. Sie hat den meisten eigentlich schon über Jahre bewiesen, dass sie nicht funktioniert. Dennoch, die drei Stufen dieser konservativen Therapie, die Sie genannt haben, mit Ernährungsverhalten oder Ernährungsberatung, was ist das Richtige letztendlich und die Bewegung, das steht im Vordergrund. Die Patienten schreckt das nicht ab. Das sind ja nur drei Sachen letztendlich. Im Wesentlichen begrenzt sich am Schluss meistens auf, sag ich mal, die Beratung des richtigen Essens, wovon viele Patienten tatsächlich einen Mangel haben, die ich sehe in der Sprechstunde. Die wenigsten Patienten, und wir schicken tatsächlich alle bei uns hier in die Essstörungsambulanz, in die Psychosomatik, haben eine richtige Verhaltensstörung, die tatsächlich Therapie bedarf. Das sind vielleicht 2-3%. Das heißt, eine Säule dieser konservativen Therapie ist nicht immer sinnvoll. Geringsten Fällen sind von die Bewegung, das ist das andere. Wenn Sie halt mal 150, wie bei Frau Jäger, oder auch mal 200 haben, dann können Sie eben nicht das machen, was die anderen machen. Sie können nicht so gut Radfahren, das funktioniert nicht, da reiben die Oberschenkel. Sie können kein Joggen oder sowas machen, das tut ihnen den Gelenken weh. Sie können noch schwimmen, das geht vielleicht noch. Oder wenn sie aber natürlich dann irgendwo die Scham haben, sich vor anderen entsprechend zu präsentieren, das ist das Nächste. Das heißt, die wenigsten machen auch das. Das im Endeffekt ist diese große Wand, die die Patienten sehen, eher gelaufen schon über die Jahre hinweg, dass die Angst davor haben, die eigentlich nicht.
Aber man muss doch im Alltag sein Verhalten verändern und das nicht nur eine Woche lang oder 4 Wochen lang, sondern im Prinzip lebenslänglich.
Völlig richtig. Das ist völlig richtig. Und das ist auch der Punkt, was ich den Patienten auch immer sage. Ich meine, klar, die kommen schon mit bestimmten Gedanken und die haben schon vieles hinter sich. Aber im Endeffekt, das, was wir tun mit der OP, ist nur eine Veränderung des Magen-Darm-Trakts. Wir zaubern ja nicht. Das wird häufig mal irgendwie als Zauberei, als super und dann ist alles toll. Das ist es eben nicht. Das sagen wir den Patienten auch. Die OP ist das eine. Sie macht zwar in dieser Situation, stellt sie einen Hebel um. Und der Patient schafft es tatsächlich abzunehmen. Und das sind vielleicht 60-70% des Übergewichts, aber auch nicht alles. Es ist noch kein Patient verschwunden von der Welt nach so einer OP. Das heißt, so muss man es eigentlich sagen, der Körper stellt sich auf vieles ein. Und die Patienten müssen letztendlich aus diesem, sag ich mal, neuen Motor mit einem kleinen Tank, das vergleiche ich immer sehr dann damit, die müssen wissen, wie sie damit umgehen. Sie müssen ihn richtig betanken, sie müssen ab und zu mal auch fahren. Und diese Kombination aus Bewegen, aus richtigem Essen, letztlich entwickelt man dann auch ein anderes Verhalten zum Essen, glaube ich, führt zum langfristigen Erfolg. Aber eben nur mit dem Patienten zusammen und nicht die OP alleine.
Sie verkleinern den Magen. Was genau machen Sie?
Zum Beispiel, wir haben heute früh einen Magen-Bypass operiert. Das ist eine OP, wo sie letztendlich den Magen nicht wegschneiden, aber sie schneiden ihn so durch, dass sie quasi nur noch einen kleinen Magenanteil, das sind vielleicht 20 Milliliter, in der Passage haben, wo die Nahrung durchgeht. Die Nahrung geht dann direkt in den Dünndarm und der große Magen quasi ist ausgeschaltet, die Umgehung des Magens, der Bypass. Wir verringern letztendlich die Menge des Essens und das ist alles.
Also die Patienten können dadurch tatsächlich weniger essen und wirkt es sich auch auf das Sättigungsgefühl aus? Man ist dann einfach schneller satt tatsächlich, ja, und will auch nicht mehr.
Das ist tatsächlich heute eine interessante Geschichte. 50% der Patienten nach der OP sagen mir, Mensch, haben Sie mich überhaupt präpariert? Ich fühle noch Hunger. So, ja, natürlich fühlen Sie Hunger. Und wenn Sie aber jetzt eben 2-3 Löffel essen, sind Sie satt im Vergleich zu vorher. Und das eben dann auch auf dauerhaft. Aber die anderen 50% sagen, zum Teil vergessen sie das Essen. Es ist so erstaunlich, wie die OPs zum Teil wirken, was die Sättigung selber angeht, was dieses Hungergefühl angeht.
Es klingt fast schon nach einem Wundermittel. Mhm. Frau Jäger, Sie haben sich bewusst gegen eine Operation entschieden. Warum?
Ich, Vollidiot, habe gedacht, ich mache es mal alleine ohne Operation. Ja.
Tatsächlich gehen den bitteren Weg.
Ich gehe den bitteren Weg. Tatsächlich habe ich mich gegen eine Operation entschieden. Ja, es hatte damals viele Gründe. Zum einen, wenn man übergewichtig ist und sich dann mit Ärzten auseinandersetzen muss, hat man manchmal, ist das sehr frustrierend und sehr sehr beschämend und sehr schlimm.
Also was meinen Sie damit? Lassen Sie es uns gleich klären.
Ich habe einfach unglaublich schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Also wenn Sie übergewichtig sind und zu einem Arzt gehen, möchte man ja normalerweise meinen, wenn ich schon zu einem Arzt gehe, dann habe ich dafür einen Grund. Das heißt, ich bin wahrscheinlich krank und brauche Hilfe. Als übergewichtiger Mensch haben Sie mit zwei Dingen müssen sich auseinandersetzen. Zum einen damit, dass egal was Sie haben, immer gesagt wird, nehmen Sie ab, dann ist das weg. Es ist meiner Erfahrung nach auch fast egal, was es ist, ob nun ein Schnupfen oder eine Schusswunde, Hauptsache abnehmen.
Das sagen auch alle Studien übrigens.
Ja, ne? Genau das kommt. Es ist fürchterlich und es wird, je intimer der Arzt, desto schlimmer die Ablehnung des Arztes auch. Also gerade Übergewicht, Frauen, Gynäkologen, ein riesenschlimmes Thema. In meiner Erfahrung ist, ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, hier, pass auf, ich bin allen Anschein nach wirklich kurz vorm Ende, ich habe über 300 Kilo gewogen, ich brauche dringend Hilfe, ich glaube, ich schaffe es alleine nicht. Und die einzige Antwort meiner damaligen Hausärztin, das ist jetzt kein Scherz, er meinte dann halt so, ja, wenn Sie mir einen Gefallen tun würden und nicht hier in meiner Praxis sterben, ich weiß nicht, wie ich Sie raustragen soll. So, und wenn Sie solche...
Ist heftig.
Ja, aber das ist kein Einzelfall. Also das höre ich immer überall und ziemlich häufig. Und wenn Sie solche Erfahrungen machen, dann ist das halt schwierig, zum Arzt zu gehen. Das ist das eine und zum anderen...
Dann benötigen auch die Hausärzte Aufklärung.
Unbedingt. Ärzte brauchen...
So. Oder Ärzte allgemein.
Auf jeden Fall. Dass da auch da, gerade da mangelt es total. Und vor allem auch an Einfühlungsvermögen und auch an der Art des Umgangs des Arztes es mit dem Patienten? Also wenn ich als übergewichtiger Mensch eine Praxis betrete, ist mir klar, dass ich übergewichtig bin. Ich bin nicht bescheuert, ich bin dick. So, und das heißt, ja, ich weiß, ich muss was tun, aber dann ist, ändere das, kein Hilfeangebot, sondern einfach, was kann man tun? Darum müsste es eigentlich gehen. Und das ist das eine. Und zum anderen habe ich damals gedacht, und bin davon auch nach wie vor, ist das meine Meinung, wenn mein Magen nicht das Problem ist, in meinem Fall war es so, mein Magen ist nicht das Problem, hilft mir dann wirklich eine Operation an meinem Magen? Ich möchte mal betonen, ich bin kein Feind von Adipositas-Chirurgien, überhaupt nicht. Gott sei Dank gibt es die. Ich finde trotzdem, nach wie vor sollte es Ultima Ratio sein. Und in meinem Fall habe ich damals gedacht, und ich hatte Angst, ich habe über 300 Kilo gewogen, ich habe Angst gehabt, auf dem Operationstisch zu sterben und habe gedacht, mein Gott, ich muss doch mal in meinem Leben was auf die Reihe kriegen, oder? Kann auch nicht so schwierig sein, abzunehmen, erzählen dann ja immer alle. Ich mache jetzt was anderes als mit Diäten, so, und habe mich bis jetzt halbiert, bin aber immer noch übergewichtig.
Wie haben Sie es gemacht, Frau Jäger?
Mit, jetzt Achtung, Ernährung und Sport. Man glaubt es gar nicht. Nein, vor allen Dingen auch mit ganz, ganz viel, mit ganz viel Zeit. Und habe irgendwann gedacht, also aber Diäten funktionieren nicht. Würden Diäten funktionieren, bräuchten wir sie schon lange nicht mehr.
Mhm. Aber auch mit Selbstverantwortung, Frau Jäger, ich glaube, das kann man bei Ihnen nachlesen. Also da war auch eine gewisse schonungslose Selbstkritik, dass Sie gesagt haben, ich will jetzt was verändern und ich bin doch auch verantwortlich.
Nee, Ehrlichkeit. Es geht hauptsächlich um Ehrlichkeit. Es geht darum, ehrlich zu sagen, hallo, mein Name ist Nicole Jäger und ich habe übrigens ein Problem. In meinem Fall ist es ein Problem, ja. Also wenn Sie sagen, Sie wiegen 120 Kilo und haben damit überhaupt kein Problem, dann glaube ich Ihnen das erstmal, weil das ist ja Ihre Angelegenheit. In meinem Fall hatte ich ein Problem und offen damit umzugehen, zu sagen, also Entschuldigung, aber mit 300 Kilo ist das Leben halt vorbei. Wir brauchen das auch nicht schön zu reden und es sieht übrigens auch noch nicht so richtig geil aus. Auch in meinem Fall, immer auf mich bezogen bitte, dann brauchen wir Ehrlichkeit. So, wir brauchen Ehrlichkeit auch im Umgang miteinander. Wie oft ich erlebe, dass Menschen sagen, wie kann ich sie denn nennen? Und ich immer denke so, nenn mich Nicole. Ja, und dann geht es immer so, nee, wegen ihres Körpers. Was? Ja, sag doch eine dicke Frau. Finde ich total lustig übrigens. Man fragt niemanden anderen auch sonst. Und sagen, wie soll ich sie ansprechen? Sind sie, also die schlanke Frau? Und dann kommt der Vorname. Merkwürdig. Aber wir brauchen Ehrlichkeit. Das ist bei mir ein Thema gewesen, natürlich. Und dazu gehört auch, warum esse ich? In welchen Situationen tue ich es? Warum zur Hölle kriege ich meinen Hintern nicht hoch, um mich zu bewegen? Was sperrt mich da? Das, was alle anderen aber auch haben. Nur, dass es bei mir natürlich super exzessiv war und dann halt auch sehr, sehr, sehr abrutschte und so weiter und so fort. Also ich habe es halt richtig schlecht gemacht, muss man mal sagen. Und bin davon wieder weg, indem ich festgestellt habe, auch tatsächlich ganz spannend, ich werde nicht verhungern, wenn ich nicht die Mengen esse, die ich jetzt esse. Es geht mir dadurch nicht schlechter. Ich kann reduzieren und mich gut fühlen. Und wenn man diesen Weg, wie ich ihn gegangen bin, dann geht und dann halt feststellt, okay, jetzt sind die ersten 10 Kilo weg, die ersten 20, irgendwann waren die ersten 100 Kilo weg. Und es ist die ersten 100 Kilo, ne? Ja, aber dass man halt so ein extremes Lebensqualität dadurch erhält, dann ist das durchaus ein Push. Aber es ist halt ein langwieriger Prozess, ne? Also, und das, was ich schon tatsächlich richtig sagte, Adipositas-Chirurgien gelten immer so ein bisschen als der heilige Gral. Man verspricht sich ganz viel davon. Und das ist manchmal, glaube ich, fast schon ein bisschen gefährlich, weil Leute glauben, ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die glauben, ich lasse mich operieren, dann kommt der Chirurg und nimmt sein Skalpell, macht Simsalabim und danach bin ich schlank und muss nie wieder was machen. Und dann nimmt er ab und steht da und hat immer noch dieses gleiche mangelnde Selbstwertgefühl wie vorher, den gleichen schlechten Umgang wie vorher und ist damit nicht so richtig glücklich.
Herr Marjanovic, wie ist es in Ihrer Ambulanz? Sie operieren, Sie haben mittlerweile etwa 300 Eingriffe pro Jahr. Das sah vor 10 Jahren noch ganz anders aus. Da konnte man fast die Eingriffe an einer Hand abzählen. Mhm. Ihre Ambulanz ist jetzt auch zum Referenzzentrum zertifiziert worden, auch aufgrund der Menge an Eingriffen, die Sie machen. Frau Jäger, würden Sie keine OP empfehlen?
Also zunächst mal, ich finde es, ich habe einen hohen Respekt vor Frau Jäger, dass sie das so gut macht und gut geschafft hat. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen, das ist nicht einfach und das schafft tatsächlich aber leider eben nicht jeder und eher die wenigsten. Wenn ich 100 Patienten sehe in der Sprechstunde und mit einer ähnlichen Situation, dann werden davon wahrscheinlich tatsächlich 3-4 Patienten es schaffen, in diesem halben, Dreiviertel oder auch Jahr relevant abzunehmen. Und man sagt, okay, Mensch, hier musst du weitermachen, das funktioniert. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass die meisten Patienten eben leider nicht schaffen werden. Weil so optimal, wie sie es macht, das werden die meisten nicht packen, nicht schaffen. Und es ist tatsächlich auch körperlich dann irgendwann, der Körper hat den Metabolismus eingestellt, rein aus medizinischen Gründen.
Stoffwechsel.
Den Stoffwechsel umgestellt, dass quasi Patienten essen tatsächlich auch nachvollziehbar wenig. Und ich berichte noch nach, ich esse weniger als mein Partner, der schlank ist, aber schaffe es nicht. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist zu sagen. Es ist zwar gut, dass sie es geschafft hat und Respekt davor, aber die meisten werden es leider nicht tun. Und bevor man sich dann noch mit Nebenerkrankungen weiter quält, muss man für sich irgendwann eine Entscheidung treffen, denke ich. Es muss nicht immer die OP sein, das ist mir schon klar. Und ich bin auch der Letzte, der sagt, dass die OP eine Zauberei ist. Ich bin derjenige, der ganz realistisch damit irgendwo sagt, pass auf, ich helfe dir, ich gebe dir einen Anstoß, aber du musst dieses Ding weiterfahren. Ohne dich funktioniert das ganze Ding nicht. Wenn du es falsch machst, dann wirst du in 10 Jahren wieder zunehmen. Und es passiert durchaus bei vielen Patienten, die eben nicht diese klare, sag ich mal, konservative Therapie durchgeführt haben, auch mit dem Bewusstsein, okay, ich habe verstanden, um was es geht. Du gibst mir einen Startschuss und dann geht's weiter. Es ist ja auch und für mich auch gut vorstellbar, das berichten die Patienten ja reihweise, dass sie quasi dann nach einem halben Jahr in den Spiegel schauen und diese Person nicht mehr erkennen. Sie kennen sich nicht, sie haben abgenommen, sie kennen aber ganz anders und dass das natürlich Probleme macht, ist nachvollziehbar. Von daher ist auch unsere Aufgabe in der Sprechstunde, wenn wir die Patienten in der Nachsorge haben, gezielte Fragen zu stellen und entsprechend dann weiterzuleiten.
Die Nachsorge ist ganz wichtig, Begleitung und nicht nur die ersten paar Tage nach einer Operation, sondern im Prinzip ist Begleitung ein lebenslanges Thema. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man das soziale Umfeld gewinnt, einen zu unterstützen, Frau Martha. Also Essen ist immer ein sozialer Akt. Wie kriegt man seine Umgebung da mit auf seine Seite?
Ja, also das Gewicht ist das eine. Man ist als Person immer noch die gleiche, ne? Also sei es Selbstwert, sei es Ansprüche, sei es Versagensängste und so weiter. Und da machen wir auch einige Forschung zu, dass Essen eigentlich ein sozialer Kit ist. Also das Wort Companion heißt, kommt vom lateinischen Companus mit Brot. Das heißt, Gesellschaft ist, mit wem ich mein Brot esse. Und wenn ich mir dann klar mache, dass die meisten von uns, sogar Singles, die per Definition alleine leben, dass die ihre Hauptmahlzeiten mit anderen einnehmen und dass man durch Essen Wertschätzung, Bindung, Gemeinsamkeiten ausdrückt. Also von klein an ist Essen viel mehr als Nahrungsaufnahme. Es ist einfach eine Interaktion, oft mit den Eltern. Später, wenn sie an Feste denken, wenn sie jemanden einladen und sagen, hey, übrigens gibt es kein Essen oder ich habe hier immer um die Ecke was gekauft, ist aber nicht so lecker. Das ist eine mangelnde Wertschätzung. Das hat einfach einen ganz, ganz hohen Wert und das ist, wie wir zusammenleben. Und dann auch, wie Sie, Frau Jäger, wenn Sie sagen, wenn Sie dann immer rausfallen und sagen, ich bin da nicht dabei oder ich esse anders oder oh, das ist für mich jetzt alles schwierig und die Torte müsst ihr ohne mich essen, auch wenn ihr das jetzt alle gemeinsam macht, dann ist das einfach ein ganz, ganz hoher Preis, den man bezahlt. Ein ganz hoher sozialer Preis.
Also im Idealfall ändert auch, sagen wir mal, die Familie oder der Freundesbekanntenkreis auch ein bisschen sein Essverhalten mit.
Auf jeden Fall oder nimm wenigstens Rücksicht. Ne? Wie gesagt, wenn das der Kit ist, das, was ich gemeinsam mache, wenn ich nicht so mitziehe, dass beide das machen können, dann werde ich getrennt essen. Und doch, wenn sie anfangen getrennt zu essen, dann haben sie einfach auch die Zeiten, die sie gemeinsam haben, weniger. Also Familien berichten zum Beispiel, dass die Familienmahlzeiten die schönsten Momente im Familienleben sind.
Es gibt auch noch einen erstaunlichen Zusammenhang. Paare, die ja viele Jahre miteinander leben und älter werden, die werden auch dicker miteinander.
Das haben wir gerade gezeigt in der Studie. Ne? Wir haben über 20.000 Personen über 16 Jahre uns angeguckt, wie verändert sich deren Körpergewicht, wenn die sich verändern. Ne? Wir haben dann Personen miteinander verglichen, mit sich selber verglichen, wenn sie mit jemandem zusammenziehen oder wenn sie heiraten, wenn sie sich trennen oder scheiden. Und die Idee war genau diese, wenn Essen das soziale Kit ist, und das so wichtig ist, das gemeinsam zu machen, dann sollte doch eine Veränderung dieser sozialen Umgebung, also lebe ich mit jemandem zusammen oder bin ich sogar verheiratet, was ja heißt, ich bin von diesem sogenannten Heiratsmarkt drunter und manche nehmen an, da muss man nicht mehr so attraktiv sein und kann Ressourcen in was anderes stecken, dann sollte das sich doch auch auf das Gewicht auswirken. Und das konnten wir tatsächlich zeigen. Also, dass wenn Paare zusammenziehen, dass sie massiv an Gewicht zunehmen, dann noch ein bisschen, wenn sie heiraten, aber gar nicht mehr so viel, wie wir angenommen haben. Und dass die Trennung tatsächlich eigentlich die Person auf ein Gewicht wie vor dem Zusammenziehen zurückbringt. Also sozusagen jede dieser sozialen Veränderungen verändert auch das Körpergewicht.
Das ist eine spannende Geschichte, das ist tatsächlich interessant, weil wir auch ja viele, viele Familien betreuen auch. Also das ist nicht selten, dass dann die Eltern, dann irgendwann die Kinder und zum Teil lassen sich dann Paare dann auch gleichzeitig dann irgendwann operieren. Das ist tatsächlich so, dass es gibt sicher eine Häufung irgendwo und mit der Zeit dann auch die Paare, wie Sie es gesagt haben, die kommen dann häufig eben zusammen und mit dem gleichen Problem.
Essen ist reine Privatsache. Wir tun es am liebsten in Gesellschaft, auch mit unseren Liebsten natürlich. Und nun hat es aber die deutsche Gesellschaft mit dem Phänomen zu tun, dass wir immer dicker werden. Auch Adipositas hat zugenommen. Und damit stellt sich die Frage, bleibt Essen reine Privatsache? Oder soll oder muss vielleicht auch der Staat etwas tun angesichts der Krankheitsrisiken, die übergewichtige und adipöse Menschen haben? Die Bundesregierung hat Regularien erarbeitet, um die Bevölkerung auf den rechten Ernährungspfad zu bringen. Das sind Vorschriften für kleinere Portionen bei Fertigprodukten. Es sind auch Aufklärungskampagnen, die die Wirtschaft finanziert. Und diese nationale Strategie für eine Reduktion von Zucker, Fetten und Salz in Fertigprodukten ist Anfang 2019 vorgelegt worden vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Aber verpflichtende Vorschriften, die die Lebensmittelindustrie wirklich treffen würden, wie zum Beispiel eine Zuckersteuer, wird es nicht geben. Und auch die Lebensmittelampel, die Frau Klöckner vorgeschlagen hat, ist nur ein Vorschlag eben und etwas Freiwilliges, das die Lebensmittelindustrie umsetzen kann. Ist dieses Vorgehen ein Fehler?
Ich denke schon. Also wenn Sie sich die anderen Länder in Europa oder auch weltweit angucken, die Idee von Deutschland ist Informationskampagnen und freiwillige Selbstverpflichtungen. Und da müssen Sie kein Spezialist für sein. Sie wissen, dass das nicht funktioniert.
Frau Jäger, was ist Ihre Meinung?
Ich glaube, es fehlt nicht nur das, es fehlt vor allen Dingen auch so ein, was ist mit der Thematik, das ganze Diskriminierungsangelegenheit einfach mal ein bisschen härter zu regulieren. Also wie es auch in anderen Bereichen ist. Wie Sie schon selber sagten, es gibt viele, viele Gruppen, wo man vorsichtiger sein sollte und das ist auch gut so, verdammt nochmal. Aber bei Übergewichtigen nicht. Da ist es vollkommen legitim, drüber herzuziehen. Es ist vollkommen legitim, sie zu beschämen ständig. Es ist vollkommen in Ordnung, Übergewichtigen in den Medien immer nur als dumm und hässlich und, und dieses ganze, auch das ganze Übergewicht und Körper, Übergewicht und Sex, Übergewicht und Leben einfach immer ins Lächerliche zu ziehen. Ich glaube, auch da muss es Regularien geben oder zumindest mal so einen Satz dazu von wegen so, hier Leute, euch ist schon klar, dass das nebst unfair auch einfach sehr ungesund ist.
Ja,
ich glaube, auch da mangelt es.
Also ich gehe da mit beiden konform und zudem möchte ich nur sagen, dass es aus rein medizinischen Gründen ja auch wichtig ist. Wir können nicht den Bluthochdruck mit Tabletten behandeln und die Zahlen lassen, den Diabetes mit Tabletten behandeln, alles Ganze, aber die Adipositas. Wir haben genügend übergewichtige und adipöse Menschen in Deutschland, denen muss man ja auch eine Hilfe bieten können. Und wenn die quasi eh schon einen niedrigen sozialen Status haben, werden die wenig Geld haben logischerweise. Und dann sollen sie auch noch eine Ernährungsberatung wahrnehmen und da 100 Euro die Stunde zahlen. Das ist viel. Das ist viel Geld. Das heißt, hier braucht es doch eine Unterstützung letztendlich, um das auch wahrnehmen zu können. Das heißt, Prävention ist das eine, das ist klar. Gehe ich voll d'accord mit allem, was gesagt worden ist. Aber auch die Therapie dessen, was da ist, die ist völlig unterversorgt.
Und es ist auch das, was Frau Jäger angesprochen hat. Ja, wie gehen wir mit fülligeren Menschen in der Öffentlichkeit um? Ich glaube, immer mehr Frauen und Männer stehen auch selbstbewusst zu ihrer Körperlichkeit. Frau Jäger, Sie machen es vor. Sie bloggen nicht mehr nur und schreiben Bücher, sondern Sie haben sich auf die Bühne gestellt. Jetzt sind Sie seit einigen Jahren als Comedian unterwegs. Ist das vielleicht der gesündeste Umgang mit der Leibesfülle, auch zu sagen, jawohl, ich habe so eine Körperlichkeit?
Ich glaube, der gesündeste Umgang ist immer über ein Thema zu sprechen. Also das, was ich auf der Bühne mache, ist nebst aller Comedy, es ist ja Aufklärung. Also ich mache mich nicht über Dicke lustig, dass man immer glaubt, so die Dicke lacht über Dicke. Nein, tut sie nicht. Sondern ich spreche über Körperlichkeit, über die ganzen Thematik Sex, ja, über die ganzen Kram, die man sich antut, gerade auch als übergewichtige Frau, aber auch als übergewichtiger Mensch, um anders zu sein, besser zu sein, schlanker zu sein, schöner zu sein. Und ich glaube, das Reden, egal welche Art man dafür benutzt, und ich benutze dafür halt den Humor, ein unglaublich wichtiger Faktor ist. Und natürlich geht es viel um Body Positivity, es geht viel um das Thema Mobbing, es geht viel um das Thema irgendwie Ausgrenzung und Diskriminierung und Scham und so weiter und so fort, gerade auch auf der Bühne, in humorvoll. Aber das ist in dem Fall meine Verpackung, die ich wähle. Und ich glaube, dass nach vorne gehen und zu sagen, also zunächst einmal ist das hier mein Körper und der muss Ihnen nicht gefallen, das verstehe ich sogar, wenn er das nicht tut, aber ich habe ein Recht darauf, so zu sein. Ich habe ein Recht auf Leben und ich habe ein Recht auf Gleichberechtigung und ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und das hat nichts damit zu tun, wie mein Body Mass Index ist. Darüber müssen wir sprechen, unbedingt. Und diese ganze Bewegung, die momentan auch so ganz langsam und träge auch nach Deutschland schwappt, dieses ganze irgendwie steht zu deinem Körper, auch wenn der jetzt im ersten Moment nicht perfekt ist. Wenn man was daran ändern möchte, ist das vollkommen in Ordnung. In meinem Fall, ich bin auch noch am Abnehmen. Ich bin auch dabei zu gucken, okay, alles klar, da geht noch ein bisschen was. Ja. Und trotzdem arbeite ich daran, mich wohlzufühlen mit dem Ist-Zustand. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Darüber, glaube ich, muss man mehr reden, mehr Aufklärung und vor allen Dingen offener reden und auch mehr mit Akzeptanz für einen anderen Menschen. Also der ist halt übergewichtig. Das tut jetzt erstmal jemand anderem nicht weh.
Offen geredet haben wir in diesem SWR2-Forum mit dem Thema Dick, krank, selbst schuld, der Kampf gegen das Übergewicht. Ich bedanke mich fürs Diskutieren und die deutlichen Worte bei Nicole Jäger. Sie ist Autorin und Comedian. Ihr aktuelles Programm heißt Prinzessin Arschloch. Damit ist sie ab März wieder auf Tour. Ich danke dem Mediziner Professor Goran Marjanovic. Er leitet das Adipositas-Zentrum des Universitätsklinikums Freiburg. Und ich danke Professor Jutta Marter, sie ist Gesundheitspsychologin an der Universität Mannheim. Mein Name ist Sonja Striegel.